Die Recyclingquoten sind viel zu schlecht und wir sehen ja, dass es uns auf die Füße fällt. Wir sprechen da von der globalen Plastikkrise. Auch finden wir das überall. Es ist ubiquitär. Es gab Mikro-Nanoplastik, auch total unbekannt, potenzielle gefährliche Folgen. Und wir müssen einfach das ganze System komplett von der Pike auf umdenken. Und wir sehen uns als die Advokaten der Natur an, indem wir die Werkzeuge der Natur nutzen, also die Enzyme, und hier wirklich Lösungen anbieten, die naturkompatibel sind.
Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ich bin Christopher und in der heutigen Folge geht es um Kunststoffrecycling. Und das ist ein wichtiges Thema, denn momentan ist es so, dass mit jedem Recyclingzyklus die Qualität der Rohstoffe abnimmt, bis sie letztendlich doch deponiert oder verbrannt werden. Es gibt aber eine Lösung, die diesen Prozess grundlegend verändern könnte. Das sogenannte enzymatische Plastikrecycling kann dafür sorgen, dass die Rohstoffe immer wieder verwendet werden können. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns heute an. Das Team um das Leipziger Startup Ester Biotech hat ein besonders effektives Enzym zur Zersetzung von PET entdeckt und arbeitet jetzt daran, diese Technik in die Anwendung zu bringen. Meine Gäste heute sind zwei Köpfe hinter der Idee und Co-Founder von Ester Biotech. Dr. Christian Sonnendecker ist Enzymforscher und einer der Entdecker des Hochleistungsenzyms PHL7. Und Martin Hirschfeld kümmert sich als Managing Director um die Brücke, die aus der Laborinnovation in die industrielle Anwendung führt. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, vielen Dank.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Ja, freut mich auf jeden Fall auch. Ich habe eure Rollen gerade schon kurz erwähnt, aber stellt euch und eure Funktionen bei Ester Biotech doch gerne nochmal so ein bisschen genauer vor.
Ja, da fange ich mal an. Christian Sonnendecker, ich bin promovierter Biochemiker, habe an der Uni Leipzig studiert und dann auch meinen Postdoc dort gemacht. Wir spezialisieren uns auf das Engineering von Enzymen, speziell polymermodifizierenden Enzymen, und haben hier seit über 20 Jahre an der Uni Leipzig Expertise aufgebaut, mit speziell polymerabbauenden Enzymen zu arbeiten. Und daraus entstand dann das Projekt Ester Biotech.
Ja, ich bin Martin Hirschfeld und wie du richtig gesagt hast, bilde ich als Wirtschaftsingenieur die Brücke zwischen Business und Technologie und Wissenschaft und ja, versuche den Experten im Team den Rücken frei zu halten, dass wir die Innovation vom Labor in den Markt bekommen und da entsprechend auch Anknüpfungspunkte in der Industrie finden und auch ja, vertragliche Themen, Unternehmensentwicklung abzudecken.
Wie groß ist euer Team bei Ester Biotech mittlerweile, dass wir da so ein Gefühl für bekommen?
Also wir sind 4 Gründer im Team, die sagen, in diesem Exist-Forschungstransfer laufen, also in diesem Ausgründungsförderprogramm, gemeinsam mit der Uni Leipzig, und dann haben wir noch 3 weitere Mitarbeiterinnen, die in assoziierten Projekten arbeiten, mit denen wir eng zusammenarbeiten im täglichen Doing.
Okay. Christian, jetzt dreht sich bei euch ja alles um ein bestimmtes Enzym, PHL7. Was ist denn eigentlich die Geschichte dahinter? Also wie habt ihr dieses Enzym entdeckt?
Ja, wie ich schon erwähnt habe, an der Uni haben wir eine lange Expertise auf dem Gebiet. Professor Wolfgang Zimmermann als einer der wirklichen Pioniere hat schon vor über 20 Jahren an der Uni an dem Thema geforscht. Und es war im Jahr 2016, als er seinen Masterstudenten Patrick Hille zum Leipziger Südfriedhof Kompost geschickt hat. Und er hat uns da wirklich Gold mit nach Hause gebracht, nämlich den Bauplan des Enzyms PHL7. Deswegen auch der Name, steht für Polyesterhydrolase Leipzig Nummer 7, aber auch für Patrick Hille, also der eigentliche Entdecker, der es wirklich bei uns ins Labor gebracht hat. Es hat sich am Anfang ein bisschen garstig verhalten. Wir mussten es dann erstmal optimieren, das Enzym, also in Hinsicht auf die Produktion im E. coli, in unserem Haustierchen. Und als wir das dann hinbekommen haben, haben wir das veröffentlicht und hat eine gute Resonanz gegeben, weil es halt ein neuartiges Enzym ist, was hyperaktiv und sehr thermostabil ist. Und bis dato kannte die Wissenschaft nur ganz wenige dieser Vertreter und ist daher sehr wertvoll, um diese Enzyme auch weiterzuentwickeln. Also wir lernen sehr viel von dem Enzym.
Du hast gerade gesagt, dass das quasi in Leipzig entdeckt wurde. Wie kann man sich denn das vorstellen? Wie hat euer Kollege das dann genau technisch entdeckt quasi?
Ganz einfach. Er ist im Endeffekt auf den Komposthaufen gegangen. Am Leipziger Südfriedhof gibt es ja sehr viel Grünschnitt. Und die Enzyme, die interessieren sich nicht für das Plastik, sondern für pflanzliche Abfälle. Also die arbeiten sich da durch die äußere Schicht durch. Und er hat einfach eine Bodenprobe mit ins Labor genommen. Und dann haben wir die Gesamtheit der DNA dieser Probe, also das Metagenom, isoliert und haben dann mit Primern, also kleinen DNA-Stückchen, wie so eine Art Angel versucht, Gene rauszufischen, die aussehen wie ein PET-abbauendes Enzym und wurden dann auch fündig.
Wie ging es dann weiter? Also ihr hattet dieses Enzym entdeckt und wie kam es dann dazu, dass ihr euch entschieden habt, damit weiterzuarbeiten und dann eben auch Ester Biotech zu gründen?
Das Enzym selbst war noch nicht mal der Anlass. Also wir wussten, wir haben jetzt ein Enzym in der Hand, wo man erstmals wirklich auch über biotechnologisches Recycling nachdenken kann. Also zuvor waren die Enzyme typischerweise viel zu langsam unterwegs. Und der Hauptanlass war aber dann die Entwicklung eines neuartigen Messverfahrens, womit wir universell jede Kunststoffart untersuchen können und den Abbau live tracken. Und das war im Endeffekt der Kern, dass wir sagen, wir können diese Enzyme nutzbar machen für industrielle Anwendungen und auch vor allem für die Optimierung, nicht nur fürs Enzym, sondern auch für die Kunststoffe. Und das war eigentlich der eigentliche Motivator.
Dann gehen wir mal ein bisschen tiefer auf die technische Seite ein. Wie arbeitet dieses Enzym jetzt genau und welcher Prozess findet quasi statt, um dann vom Plastikabfall, also zum Beispiel jetzt von so einer Obstplastikschale, wie man sie kennt, dann zu ihren einzelnen Bausteinen, zum Monomer zu kommen? Wie läuft das technisch ab?
Genau, technisch gesehen braucht man erstmal die Abfallfraktion. Wir bezeichnen es als End-of-Life-Produkte, weil da natürlich noch ein hoher Wert dahinter steckt, solange man eine Technologie hat, die es verwerten kann. Das würde perspektivisch dann auf den Hof angekarrt werden. Und je nachdem, welchem Zustand es ist, wird es zerkleinert, kommt dann in den Reaktor. Das ist, kann man sich vorstellen, wie eine heiße Badewanne, 60, 70 Grad warmes Wasser. Mehr benötigt man nicht. Man hat auch da keine Druckbeaufschlagung. Also man kann das sehr einfach konzipieren. Dann kommt das Enzym dazu in wässriger Lösung, bindet es dann an die Polymerketten, erkennt die Esterbindung und spaltet sie hydrolytisch. Also es wird dann im Endeffekt mit Wasser gespalten. Und am Ende haben wir dann die Grundbausteine, das Ethylenglykol und die Terephthalsäure. Die können dann prozesstechnisch aufgearbeitet werden, also erstmal über verschiedene Filterstufen. Die Terephthalsäure wird dann im Sauren ausgefällt. Die ist dann komplett wasserunlöslich, lässt sich sehr einfach abscheiden. Und das Ethylenglykol kann dann auch über Destillationsverfahren aufbereitet werden oder kann auch als Ausgangsstoff für weitere Upcycling-Prozesse dienen.
Und dann habt ihr quasi die Plastikobstschale in ihre Einzelteile zersetzt?
Genau, dann haben wir im Endeffekt, kann man sagen, die Zeit für diese Plastikverpackung wieder auf Embryonalstadium zurückgedreht. Also man hat dann im Endeffekt genau wieder die Ausgangsstoffe, die dann in hochreiner Form vorliegen. Und daraus können wir dann wieder neues PET synthetisieren. Und das unterscheidet sich dann auch nicht von Virgin-Material mehr. Also das ist dann in sehr hoher Qualität.
Wenn wir jetzt beim Beispiel der Plastikobstschale bleiben, wie lange dauert es denn, bis dann so eine Plastikobstschale komplett zersetzt wird?
Das hängt wirklich davon ab, wie dick diese Verpackung ist. Wir arbeiten mit über 20 Mikrometer die Stunde Abtragungsraten. Das bedeutet, so eine typische Obstschale ist in circa 10 bis 18 Stunden abgebaut.
Wow, okay. Das ist ja schon sehr schnell, würde ich mal sagen. Jetzt arbeitet ihr ja auch weiter an dem Enzym und probiert es halt auch weiter zu entwickeln, habt ihr auch schon gerade gesagt. Inwiefern helfen euch da aktuelle technologische Entwicklungen in der Biotechnologie oder auch künstliche Intelligenz ganz aktuell? Inwiefern helfen die euch, euer Produkt zu optimieren?
Also KI spielt natürlich eine zunehmend wichtige Rolle, auch beim Enzym-Engineering. Da kommt man heutzutage kaum noch daran vorbei. Das ist eine super Sache, weil wir die Enzyme deutlich schneller optimieren können und auch viel weniger Kandidaten testen müssen. Das war vorher viel mehr Try and Error. Mit den Vorhersagemodellen, mit denen wir arbeiten, benötigen wir wirklich in der Regel nur sehr wenige Kandidaten zum Test, lernen dann iterativ rundenbasiert und nach wenigen Runden haben wir dann ein Highscorer-Enzym, was dann die Aufgaben zufriedenstellend lösen kann.
Hier vielleicht noch ergänzend ist sehr wichtig unsere patentierte Messtechnologie, mit der wir eben sehr gute Datensätze über das gesamte Abbauverhalten generieren können, auf Originalmaterial getestet. Und bei allen datengetriebenen Modellen ist immer die Datenqualität der entscheidende Faktor. Ansonsten habe ich, wie man so schön sagt, shit in, shit out. Und das ist entsprechend auch der Hebel oder ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, das wir mitbringen. Aber genau diese KI-Modelle oder datengestützten Modelle sind jetzt ein sehr großer Beschleuniger in dieser Branche allgemein.
Du hast gerade gesagt, patentierte Messtechnologie, das heißt, die habt ihr auch selbst entwickelt?
Die hat unser Mitgründer Ronny Frank entwickelt. Das ist eigentlich eine andere Arbeitsgruppe gewesen. Christian und Ronny haben sich da zusammengefunden und gesagt, hier, wir können doch die Technologie, die ihr schon habt, für andere Anwendungen, können wir doch adaptieren für die Enzymentwicklung, für das Enzymscreening. Und so kam dann sehr schnell auch mithilfe von 3D-Druckkomponenten, selbst entwickelten 3D-Druckkomponenten, erste Prototypen weiter hochskaliert das System, so dass wir jetzt wirklich im Hochdurchsatzverfahren da die Enzyme sehr schnell testen können und auch andersrum wiederum eben auch neue Kunststoffkandidaten auf verschiedene Enzyme testen können als Indikationen für biologische Abbaubarkeit.
Christian, jetzt beschäftigen sich ja neben euch auch noch andere Firmen mit biotechnologischem Recycling. Worin unterscheidet sich denn euer Enzym im Vergleich zu denen der Mitbewerber?
Ja, da blicken wir zum nächsten Mal nach Frankreich zu Cabios. Die sind schon seit 2012 dabei, diesen Prozess auf die Straße zu bekommen. Und hier muss man wirklich sagen, das ist ein komplett anderer Ansatz. Also hier bei Cabios kam wirklich der Berg zum Propheten, kann man sagen. Also die Investoren hatten die Idee, hatten das vermutlich mal irgendwo in einem Artikel gelesen, na, da gibt's Enzyme, die können Plastik. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, das war über 4 Wochen, hatten die einen Teil des Plastiks abgebaut, also weit, weit entfernt. Und die haben schon Forscher gesucht, die dann die Technologie entsprechend hoch entwickeln, also vom TRL-Level, das war damals unterirdisch, haben sie es dann geschafft, über die nächsten 10 Jahre das so weit hinzubekommen, dass man einen Prozess hat. Mhm. Es ist bei uns natürlich genau andersrum. Wir als Wissenschaftler haben gesehen, die Technologie ist jetzt an dem Punkt, wo wir sie in den Markt bekommen können. Das heißt, wir haben dieses Tal der Tränen, kann man sagen, über sehr lange Entwicklungszeiten an der Uni verbracht, dadurch natürlich jetzt auch kein Investorengeld verbrannt. Und wir kommen quasi ganz leicht jetzt aus der Uni, ohne dort Riesenkosten verursacht zu haben. Also wir halten zurzeit 100% des Unternehmens und haben eine TRL, mit der wir jetzt an den Start gehen können.
Das war jetzt ein Beispiel der Mitbewerber aus Frankreich. Gibt es noch weitere Mitbewerber?
Es gibt noch viele Startups, die auf einem ähnlichen Weg sind, also die jetzt zu der Zeit wie Pilze aus dem Boden sprießen. Bisher haben wir aber noch nicht wirklich gesehen, wie leistungsfähig diese Verfahren sind. Also die haben noch nicht präsentiert, sind oft auch No-Names in der Literatur unbekannt. Dahingegen sind wir natürlich mit einer über 20-jährigen Expertise an der Uni Leipzig in dem Gebiet sehr vertraut. Und es ist nicht nur das Enzym, sondern es ist der gesamte Prozess. Also das der Bottleneck ist gar nicht mal das Enzym. Also jeder kann mit KI heutzutage auch nette Enzyme entwickeln, wenn er ein bisschen was davon versteht. Aber das Enzym muss am Ende at scale hergestellt werden. Und das ist so ein Bottleneck. Ich denke, da sind die anderen Teams auch noch nicht ganz so weit, ja.
Über den technischen Prozess haben wir ja gerade auch schon gesprochen. Martin, dann lass uns noch mal so ein bisschen auf den Recycling-Zyklus schauen. Wo, wie und von wem wird denn diese Technik aktuell eingesetzt?
Also aktuell sind wir hier im 100-Liter-Maßstab unterwegs. Wir führen da jetzt gerade Tests mit verschiedenen Abfallströmen durch. Uns eben sehr wichtig, dass Post-Consumer-Abfall ist. Da auch kontaminierter Abfall, ja, dass wir den wieder sehr gut in sehr guten Qualität recyceln können. Wir führen da jetzt gerade eine Materialvalidierung mit einem großen PET-Hersteller durch, also dass wir unsere Monomere dann wirklich in den PET-Kreislauf einschleusen können als sogenannte Drop-In-Chemical. Das sind jetzt gerade wichtige Meilensteine. Also das, von daher ist es nicht im kommerziellen Einsatz bisher. Weiterer Weg ist jetzt, dass wir uns da mit einem erfahrenen Anlagenbauunternehmen kooperieren wollen und die weitere Skalierung vorantreiben möchten und das auch möglichst in einem sogenannten also CapEx-Light-Ansatz, also dass wir die nächsten Stufen auch vorzugsweise über so Scale-Up-Parks gehen, also es gibt, wo man sich einmieten kann in bestehende Infrastrukturen, um da einfach auch ja, das Investitionsvolumen möglichst gering zu halten, aber trotzdem ja den Test, das Verfahren zu validieren und einen größeren Maßstab zu überführen. Und da sehen wir dann einen sehr wichtigen Step, Vertrauen zu schaffen mit geringen Investitionskosten und möchten dann im Parallel auch ein sogenanntes Turnkey-License-Package entwickeln mit dem mit unserem Kooperationspartner, sozusagen wirklich ein Technologiepaket hat, das man aber auch mit implementiert beim Kunden und zielgerichtet auf die Anforderungen. Und das sind dann unsere Zielkundengruppe, sind am Ende die integrierten Abfallentsorgungs- und Recyclingunternehmen beziehungsweise die chemische Industrie. Vielleicht auch da in einem Zusammenspiel, weil das ist so der Übergang von Abfallentsorgung, klassischem Recycling zu chemischer Industrie. Mit denen gemeinsam wollen wir dann die erste großtechnische Anlage in Betrieb nehmen bis 2030/31. Und da sprechen wir dann über 45.000 Tonnen Kunststoffabfall, der pro Jahr recycelt werden kann.
Ja, Wahnsinn. Das heißt, ihr kooperiert da viel. Wollt ihr auch selbst Anlagen betreiben?
Das wollen wir möglichst vermeiden. Da wollen wir eben gleich die Kunden, die wirklich die Anlagen betreiben und die Erfahrungen haben in dem Bereich, mit einspannen, die Überzeugung von der Technologie und da entsprechend dieses Know-how einbinden. Von daher möchten wir das gerne vermeiden.
Jetzt ist es ja doch dann noch ein noch ein langer Weg bis zu dieser großen Anlage, von der du gerade gesprochen hast, wenn ihr gerade so bei 100 Kubikmetern seid. Was steht da jetzt noch so an in den nächsten Jahren?
Ja, also wie ich gesagt habe, ist ein wichtiger nächster Schritt die Demonstration im einem Scale-Up-Park, wo wir dann in den Kubikmetermaßstab gehen. Da sichten wir gerade die verfügbare Infrastruktur. Da wird es zwischen 1 bis 10 Kubikmeter sich bewegen. Parallel dazu führen wir auch schon Machbarkeitsstudien durch mit Recyclingunternehmen, sind da auch in der Anbahnung von Kooperationen, um natürlich einfach zu sagen, ja, hier ist wirklich eine Kundengruppe, die möchte so eine Anlage bauen, um entsprechend auch die Investorengelder mehr anzuziehen. Das sehen wir eine gewisse Zurückhaltung aktuell noch, weil der Markt schaut, okay, wie entwickelt sich jetzt auch das regulatorische Rahmenwerk, was hier ein sehr wichtiger Faktor ist. Mhm. Die EU setzt da gerade verschiedenste Maßnahmen um, aber es ist auch sehr umfangreiche Maßnahmenpakete oder Verordnungspakete, die da in den Markt gebracht werden. Für uns ein sehr wichtiges Paket ist die sogenannte die PPWR, die Packaging Waste Regulation. Und hier werden verbindliche Rezyklatquoten definiert. Für PET ist das zum Beispiel 30% in 2030, das geht dann bis 65% hoch in 2040. Und das ist ein sehr wichtiger Treiber, da man dadurch einen eigenen Markt schafft, der unabhängig ist von der fossilen Wertschöpfungskette. Weil bisher basiert ja das gesamte PET auf Erdöl oder Erdgas. Und das ist ja eine hochskalierte Wertschöpfungskette, jetzt gerade durch der erhöhte Ölpreis. Wird auch zumindest umdenken, Souveränitätsaspekt in der EU sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Aber das ist für uns ein sehr wichtiger Eintrittspunkt, um zu zeigen, okay, hier ist wirklich ein Markt, den wir bedienen können. Gerade das lebensmitteltaugliche Rezyklat ist für uns ein ganz wichtiger Markt, wo wir auch jetzt schon auf Basis unserer Kalkulation mit bestehenden Recyclingverfahren mithalten können, dass wir wirklich da einen Preisvorteil generieren können und eine sehr hohe Rezyklatqualität bieten können, die es der Industrie ermöglicht, diese neuen regulatorischen Anforderungen bei minimalen Kosten und geringem Risiko zu erfüllen. Und noch ein Aspekt, das ist sehr wichtig, dass diese Regulatorik auch aufrechterhalten wird und nicht wieder zurückgedreht wird. Und es ist gerade eine gewisse abwartende Haltung in der Industrie, okay, was passiert jetzt wirklich? Wie wird das ganz im Detail auch runtergebrochen? Und da befindet sich das dann gerade auch dieses Runterbrechen auch auf nationale Gesetze. Und das ist für uns ein sehr wichtiger Faktor.
Ja. Das heißt, ihr habt aber auch Hoffnung, dass eben diese Rezyklatquoten auch einen richtigen Push geben könnten für euer Produkt.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Katalysator, da wir sehen, man braucht erstmal diesen Einstiegspunkt, damit sich die Verfahren in einem großtechnischen Maßstab eben auch etablieren können und auf dieser Basis dann weiter skaliert werden können oder auch weiter optimiert werden können, dass man dann auch perspektivisch eine Kostenparität mit eben erdölbasierten Produkten erreichen kann. Aber man braucht schon so ein gewisses Einstiegsfenster, damit auch Investorengeld einfach akquiriert werden kann. Und wenn immer wieder so eine gewisse Unsicherheit besteht, ist für jeden Investor und für jeden potenziellen Kunden natürlich ein Showstopper.
Von was für Geldsummen sprechen wir da oder bei den Kosten solcher möglichen Anlagen? Habt ihr da schon grobe Vorstellungen?
Ja, also für eine Anlage im großtechnischen Maßstab geht das schon in den Bereich von 200 Millionen Euro, die man da in die Anlagentechnik investieren muss. Wie gesagt, sind wir auch gerade nochmal mit unserem Kooperationspartner dabei, das Prozessdesign zu validieren, auch die ganzen Kalkulationen dahinter, um da auch mehr Vertrauen im Markt zu generieren. Aber das ist eine Größenordnung, die da auf jeden Fall einzuplanen ist.
Okay. Dann würde ich ganz gerne mit euch nochmal ein bisschen über Ester Biotech und die ganze Gründungsphase sprechen. Wie habt ihr diesen Prozess der Ausgründung erlebt? War ja bestimmt ziemlich aufregend und es gab ja sicher auch einige Hindernisse, aber auch sicher Unterstützung. Gebt uns gerne mal ein paar Einblicke da.
Ja, also das genau, es sind ja verschiedene Ebenen, die da zusammenspielen. Also grundsätzlich erstmal sehr viel Bestärkung und Unterstützung haben wir wahrgenommen. Also sowohl auf der privaten Seite. Ich glaube, dass da auch in Deutschland gerade doch auch ein gewisser Shift stattfindet. Früher war es doch eher so ein Wunsch, 40 Jahre in einem Konzern zu arbeiten. So dieses, okay, was Neues schaffen, was Eigenes schaffen, ist viel akzeptierter, wird viel mehr unterstützt. Also kann ich in meinem privaten Umfeld auf jeden Fall beobachten. Aber auch so auf dieser ganzen Förderlandschaftsseite wurden wir sehr gut unterstützt. Also zum einen von der SAB, das ist die Sächsische Aufbaubank, hatten wir so eine Validierungsförderung und jetzt eben in diesem Exist-Forschungstransfer. Also das ist so ein Förderprogramm vom Bundeswirtschaftsministerium, wo es eben explizit darum geht, Exzellenzforschung in eine kommerzielle Nutzung zu bringen. Und darüber sind wir auch aktuell finanziert, befinden uns dann noch in diesem Spin-off-Prozess von der Universität Leipzig. Und das ist wirklich ein super Instrument, um da einfach diesen Absprung zu schaffen. Und auch auf der Basis der Universität, wie gesagt, wir haben eine sehr enge Kooperation mit der Universität, also mit verschiedenen Arbeitsgruppen, aber auch auf administrativer Ebene in allen Level haben wir da eine sehr, sehr breite Unterstützung und sehen da wirklich auch eine intrinsische Motivation, das Thema auf die Straße zu bringen, in den Markt zu bringen und auch auf dem Bereich der Unternehmen. Also man sieht immer, eigentlich alle Akteure wollen auch dorthin zu einer Kreislaufwirtschaft. Also das schöpft auch immer oder gibt mir oder uns immer sehr viel Mut auch und Zutrauen, das weiter anzugehen, weil alle Akteure haben dasselbe Ziel. Aber es sind doch sehr komplexe Wertschöpfungsketten. So eine Transformation hat gewisse Herausforderungen. Und die unterliegen dem Gesetz des Marktes. Und deshalb sehen wir eben auch diesen gewissen regulatorischen Rahmen auch wichtig. Aber die einzelnen Akteure sind sehr bestrebt, das in die Richtung zu bringen. Und da sehen wir auch sehr viel, positive Austausch mit den Industrieplayern und sind da sehr dankbar, auch die Hand gereicht zu bekommen.
Ja. Und Hindernisse in der Ausgründungsphase? Was ist euch da so in Erinnerung geblieben?
Vielleicht, Christian kann da nochmal, ist noch länger in der Historie dabei. Ich würde vielleicht erstmal aus meiner aktuellen, deshalb bin ich auch sehr an dem Finanzthema natürlich involviert, dass man sieht, diese Finanzierung solcher doch etwas größeren Vorhaben ist in Europa erschwert. Gerade so im Zeitalter des KI- und Defense-Booms gehen natürlich viele Investorengelder in diese Themen rein, wo ich vielleicht nach ein, zwei Jahren schon in Profitabilität erreichen kann. Bei uns sind das längere Entwicklungszyklen. Und das sehen wir schon als großes Thema. Zum einen, also wenn ich mal vergleiche mit USA, ist einfach sehr viel Geld vorhanden. Da wird auch sehr viel Investition und Ideen reingepumpt. Und auf der anderen Seite in China als Gegenmodell, kann man sich jetzt super streiten über das Modell. Es hat ja auch sehr viele Nachteile. Aber wenn dann nicht ein gewisses Thema identifiziert ist und das als Ziel ausgegeben ist, dann wird das auch umgesetzt. Also gerade im Recycling-Bereich, Umwelttechnologien ist China auch sehr, sehr weit vorn unterwegs. Und dann wird das auch mit aller Gewalt sowohl im positiven als auch negativen durchgedrückt und extremes Innovationsgeschwindigkeit und auch Skalierungstempo wird da an den Tag gelegt. Ja. Aber Christian, vielleicht nochmal von dir her, wie du das auch so aus der sehr länger auch schon involviert wahrgenommen hast.
Genau, also natürlich gibt es auch einige Hürden auf dem Weg. Angefangen 2019, als mein Doktorvater dann emeritiert ist, hatte ich dann in der Zwischenzeit an der Uni Leipzig nur über Drittmittel überleben können. Das heißt, keine Haushaltsstelle, das macht es natürlich kompetitiv. Also man ist im Endeffekt die Hälfte der Zeit am Anträge schreiben, um die Finanzierung zu stemmen. Ach. Aber Gott sei Dank haben wir hier wirklich eine sehr gute Forschungsinfrastruktur. Und das hat uns dann auch ermöglicht, den Ball hochzuhalten und über die Zeit zu kommen, die Technologie weiterzuentwickeln. Was ich nochmal ganz explizit sagen muss, neben der Technologie an sich, ist es natürlich auch der sozioökonomische Aspekt. Also die Ökonomie lösen wir, indem wir die Technologie gut genug machen, damit man damit Geld verdienen kann. Aber was fast genauso wichtig ist, ist die soziale Akzeptanz. Und hier müssen wir wirklich sagen, die Bevölkerung scheint dieses Thema sehr gut aufzunehmen. Also wir sehen, das hat eine sehr gute Resonanz. Es gibt hier deutlich weniger kritische Stimmen im Vergleich zu anderen auch sinnvollen Recyclingverfahren. Und das hilft uns aber natürlich auch jetzt hier über mediale Aufmerksamkeit auch der Bevölkerung zu zeigen, hier geht was. Und da kommen natürlich auch die großen Player zu uns. Wobei man hier auch wieder sagen muss, die sind natürlich abwartend. Die zögern, die schauen erstmal und beobachten. Aber das ist okay für uns. Wir liefern.
Vielleicht nochmal eine Frage an euch beide. Warum ist euch dieses Thema Kunststoffrecycling so wichtig und warum möchtet ihr da gerne auch mit Ester Biotech dann euren Anteil dazu beitragen, dass sich die Situation verbessert und die Kreislaufwirtschaft besser funktioniert?
Ja, also Kunststoffe sind jetzt nicht eine Erfindung der letzten 20 Jahre. Wir haben jetzt schon seit über 60, 80 Jahren diese Kunststoffe im Markt. Es wird immer mehr, aber sie haben sich seitdem nicht wirklich weiterentwickelt und so eine richtige End-of-Life-Lösung gibt es einfach noch nicht. Also die Recyclingquoten sind viel zu schlecht und wir sehen ja, dass es uns auf die Füße fällt. Wir sprechen da von der globalen Plastikkrise. Auch finden wir das überall. Es ist ubiquitär. Es gab Mikro-Nanoplastik, auch total unbekannt, potenzielle gefährliche Folgen. Und wir müssen einfach das ganze System komplett von der Pike auf umdenken. Und wir sehen uns als die Advokaten der Natur an, indem wir die Werkzeuge der Natur nutzen, also die Enzyme, und hier wirklich Lösungen anbieten, die naturkompatibel sind. Und das gibt die Motivation, wirklich mit Technologie, Natur inspiriert, diese Krise zu überwinden.
Ist auch als wir sind noch Familienväter und wollen natürlich unseren Kindern da auch eine Möglichkeit geben oder auch den weiteren Generationen hier auf dem Planeten leben zu können. Und ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, wenn wir so weitermachen wie bisher, ist das endlich. Und ja, da wollen wir einen gewissen Beitrag leisten.
Ja, echt sehr schön. Das macht irgendwie auch so ein bisschen Hoffnung, dass man, wenn man über solche Projekte dann erfährt. Jetzt haben wir in den letzten Minuten viel gelernt über euer Unternehmen, euer Startup und auch über enzymatisches Plastikrecycling. Zum Schluss vielleicht auch nochmal die Frage an euch beide. Wo soll die Reise denn hingehen, wenn ihr jetzt 10 Jahre in die Zukunft blickt? Was wären da für euch so Indikatoren dafür, dass ihr mit eurer Technik Erfolg habt?
Ja, das ist mal so aus der kommerziellen Sicht gesehen. Also wäre es ein Riesenerfolg, wenn wir mindestens 10 Anlagen im Markt haben, wirklich so kommerzielle Industrial-Scale-Anlagen und wir eben die geringsten Kosten und geringsten CO2-Emissionen in dieser Recycling-Klasse, also wir sprechen mal vom rohstofflichen Recycling, wo wir eben auf molekularer Ebene arbeiten. Das wäre für uns ein Riesenerfolg und ja, aber eben auch die Wertschöpfungskette also transformieren und genau, da würde ich Christian nochmal Christian übergeben, dass er nochmal so die visionäre Seite auch abdeckt.
Genau, also neben dem Recycling, was im Endeffekt heute stattfindet, also beispielsweise PET, träumen wir natürlich auch über die Kunststoffe der nächsten Generation, die verbesserte Eigenschaften haben, auch biokompatibler sind. Und wir wollen wirklich auch als Katalysator wirken, diese Kunststoffe salonfähig zu machen. Also das wäre natürlich ganz toll, wenn in unseren Anlagen in 10 Jahren auch die ersten biogen und bioabbaubaren Kunststoffe recycelt werden, anstatt sie beispielsweise Richtung Kompostierszenario zu senden, was absolut nicht zielführend ist für typische Verpackungen. Ja.
Also ziemlich große und spannende Pläne. Dann drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen, dass das alles so aufgeht, wie ihr euch das wünscht und vorstellt. Danke für die wirklich spannenden Einblicke in das Thema und für das Gespräch.
Ja, vielen Dank. Wir bedanken uns auch für die Möglichkeit, hier unser Thema vorstellen zu können und sehen uns hoffentlich demnächst bald mal wieder.
Ja, vielen Dank.
Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr zu dem Thema erfahren wollt, dann lohnt sich wie immer auch ein Blick in die Shownotes dieser Folge. Da haben wir weitere Infos verlinkt. Ihr könnt auch diesmal wieder gerne einen Kommentar zur Folge dalassen oder uns eine E-Mail schreiben an podcast@vdi.de. Wir freuen uns da auch immer über Themenvorschläge von euch. Für heute war's das. Ich bin Christopher und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut.